Boah, jetzt hat man ja auch, jetzt hat man sogar die Zeit hier, wie lange man predigt. Super. Astrein, genau. Ja, es ist schön, unter euch zu sein. Es ist schön, unter uns zu sein. Und für uns, wir waren ja letzte Woche auch hier, haben aber nicht so viel gesagt. Unsere Auszeit von 6 Wochen ist rum, beziehungsweise 5. Und als ich im März 2021 hier die Antrittspredigt hielt, wisst ihr noch, wie der Titel war? Genau, hier stehe ich und kann nicht anders, sehr gut. Genau, und heute stehe ich hier und würde gerne sagen, hier stehe ich, ich kann auch anders. Aber tatsächlich habe ich kurzfristig darüber nachgedacht in der Vorbereitung und beim Gedankenmachen über die Predigt, ob ich mir einfach nichts aufschreibe und einfach mal rede, ne? Ohne Notizen und einfach sage, was mir auf dem Herzen liegt, was mir auf der Seele brennt. Und Fakt ist, das habe ich nicht getan, denn meine Frau hat gesagt, Schatz, tu es nicht, das ist zu riskant. Und ich glaube, Carolas Sorge war eher, dass ich auch die Dinge erzähle, die ihr auf der Seele brennen und die ihr auf dem Herzen liegen. Und das tue ich natürlich nicht, Schatz. Ich bin gehorsam. Genau. Aber Fakt ist, dass wir diese Auszeit nicht nur genutzt haben, um uns körperlich zu erholen, sondern dass wir diese Zeit genutzt haben, wirklich um viel über das zu reden, was auf unserer Seele brennt. Und das ist einiges gewesen und ist auch immer noch so. Und viele von euch haben in dieser Zeit, wo wir weg waren, auch für uns gebetet. Auch weil ihr gemerkt habt, dass es brennt. Dass mit uns oder auch vor allen Dingen mit mir was nicht stimmt. Und viele von euch haben für unsere Auszeit auch Verständnis gezeigt, uns das Beste gewünscht. Vor allen Dingen auch, weil ihr gedacht habt, die haben in letzter Zeit echt viel durchgemacht. Und das war ja auch so. Und andere haben gespürt und andere haben gesehen, dass ich persönlich, also in meiner Funktion dann auch als Pastor, eigentlich als Mitältester, emotional an einem total seidenen Faden gehangen habe. Und wer Weihnachten hier gewesen ist, der weiß, dass ich ja meine Heiligabendpredigt nach 10 Minuten abgebrochen habe, weil ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Und manche dachten, das war so geplant. Aber das war ja gar nicht geplant, sondern eigentlich hätte ich 20 Minuten lang auf jeden Fall gepredigt. Nee, meine Seele hat einfach schlapp gemacht. Das ist die Realität. Und ihr, die ihr unsere Geschichte kennt und seit langem verfolgt, auch als Gemeinde, die uns ausgesendet hat, ihr wisst ja, dass ich einmal 2003 durch einen Burnout gegangen bin und dass ich eigentlich die Signale auch kenne, wenn die Seele schlapp macht und zuletzt war es echt so, dass es nicht mehr ging. Und Carolas Krebsdiagnose und auch die Folgen, also im Frühjahr die Diagnose, dann die Chemo, dann die Operationen, die unnötigen Operationen, weil Komplikationen aufgetreten waren, alles das und die Belastung, die damit verbunden war, das war letztendlich nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das war nicht die eigentliche Belastung alleine, die dafür gesorgt hat, dass nichts mehr ging. Sondern angefangen hat das Ganze, glaube ich, im Rückblick mit dem Tod eines ganz guten Freundes, der an Weihnachten 2020 aus dem Nichts mit 52 Jahren tot zusammenbrach und neben seiner Frau stand, die gerade in der Bibel las. Und damals begannen für mich, für uns, das, was wir im Rückblick als die vielleicht belastendste Zeit unseres Lebens und unseres Dienstes betrachten. Es starben dann weitere sehr liebenswerte, vertraute Freunde viel zu früh, die für uns als Missionare echte, treue Partner gewesen sind. Dann starb Onkel Dieter, das wisst ihr, was ja auch dazu geführt hat, dass wir letztendlich zurückgekommen sind nach Dabringhausen. Dann starb der Mann meiner Mutter, dann starb meine Mutter. Und familiär erlebten wir dann in unserer glücklichen Familie mit vier Kindern und vielen Enkeln, erlebten wir dann leider auch extrem schmerzhafte Situationen, die uns nachhaltig auch extrem schwer belastet haben. Und als dann im Frühjahr eben die Diagnose von Carola für Carola kam, dass sie Krebs hat und diese ganzen OPs und Komplikationen, die obendrauf gekommen sind, dann war das eben tatsächlich nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, zumal wir auch in unserem Dienst zu der Zeit extrem schwer zu knacken hatten, so schwer, wie ich es in über 30 Jahren Dienst noch nie erlebt habe. Und von der Auszeit haben wir uns versprochen, eine klare Wegweisung zu bekommen vom Herrn. Und er hofft, dass wir dann nach Hause kommen und sagen, so, jetzt wissen wir, der Herr hat gesagt, mach dieses oder jenes. Und es gab Leute, die hatten regelrecht Angst, dass er vielleicht sagt, lass alles stehen und liegen und geh wieder zurück nach Portugal, da hast du noch einiges aufzuarbeiten oder so. Hat er nicht gemacht. Wir haben nichts gehört. Also er hat nichts gesagt. Oder zumindest sonst haben wir es überhört. Und deshalb wollen wir unseren Dienst als Missionare, die wir unter Golfern arbeiten und auch in unserer Teilzeittätigkeit hier in der Gemeinde, einfach weiterhin tun, aber nicht um jeden Preis. Das ist die Quintessenz aus dieser Zeit. Und Carola und ich, wir haben sehr, sehr viel geredet, wie gesagt. Und tatsächlich kreisten unsere Gedanken die meiste Zeit um Gemeinde. Obwohl da noch so viele andere Dinge gewesen wären, die wir hätten aufarbeiten müssen. Aber was uns beschäftigt hat, was wirklich auf der Seele brannte, was unser Herz tatsächlich am meisten beschäftigt hat, war Gemeinde. Und wir haben dann irgendwann mal gesagt, du, wir reden nur über Gemeinde, die ganze Zeit, wochenlang, immer über Gemeinde und dabei sind so viele andere Dinge. Aber es war halt so. Und es war eine Auszeit, die einfach dazu diente, sich auch Gedanken zu machen. Und wir haben gemeinsam ein Kapitel eines englischen Buches sehr, sehr intensiv erarbeitet und uns viele Notizen dazu gemacht. Und ich habe manches von dem Stefan erzählt, was dabei auch so rausgekommen ist. Und wir sind jetzt 3 Jahre hier in Forthausen und wir haben uns ja vorgenommen, nach 3 Jahren werden wir diesen Dienst bilanzieren, wir werden reflektieren, wir werden hoffentlich auch mit euch ganz offen ins Gespräch kommen über das, was gewesen ist und dann werden wir, glaube ich, auch ganz offen reden und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Das ist das, was demnächst irgendwann kommt. Und wir sind sicherlich nicht die Einzigen, die in Sachen Gemeinde reflektieren. Wir sind nicht die Einzigen, die sich Gedanken machen. Und die einzigen, die hoffen, dass die Wünsche nach Aufbruch und Veränderung, dieser Prozess, den wir ja angefangen haben, dieser Wunsch nach Zukunft und Vitalität des eigenen geistlichen Lebens, aber auch nach Zukunft und Vitalität des geistlichen Lebens der Gemeinde, dass das nicht nur einfach Wünsche bleiben, sondern dass das, was wir uns wünschen, was wir erhoffen, dass das Realität wird und dass das nicht nur abhängt von einer Handvoll Leute, die diesen Traum verfolgen. Einleitung. Jetzt fange ich eigentlich erst mit der Predigt an. Apropos Traum, wenn man sich eine Basketballmannschaft vorstellt und wir Deutschen, ich weiß nicht, ob ihr euch dessen noch bewusst seid, aber wir Deutschen sind Weltmeister, Basketball-Weltmeister, wir kennen uns aus mit dem Sport. Also wenn wir uns eine Basketballmannschaft vorstellen, die die Meisterschaft des Landes gewinnen will, eines Landes, egal, dann ist das das ausgegebene Ziel. Ne? Sie wollen die Meisterschaft gewinnen. Und wir wissen ja so, dass man große Ziele nur dann erreicht, wenn man sich auch diese Ziele in kleine Schritte oder kleine Zwischenziele runterbricht. Also denkt sich so eine Mannschaft vielleicht am Ende jeden Spieles, das ist so das Zwischenziel, um Meister zu werden, sollen auf der Anzeigentafel mehr Punkte stehen bei uns als Team als beim Gegner. Könnte man so machen. Und das wären dann Zahlen beziehungsweise ergebnisorientierte Ziele. Und was machen so Leute dann? Die starren also als Betreuer und als Spieler immer wieder die ganze Zeit auf diese Anzeigentafel, während sie spielen, um zu gucken, ob sie mehr Punkte haben als die anderen. Das ist natürlich nicht der Fall. Das ist rein hypothetisch. Aber manche Gemeinden machen das ganz ähnlich. Sie zählen jeden Sonntag, wie viele Leute anwesend waren und fragen sich, waren es mehr als in der vergangenen Woche? Und freuen sich, wenn es mehr waren? Oder sind es weniger? Und gerade in unserer Situation, das haben wir heute Morgen auch gemerkt, deine Reaktion war auch, wow, ist toll, es ist voll, ne? Und das ist so das, was unser Herz erfreut. Und das ist auch okay. Aber diese ergebnisorientierten Ziele, die wir haben, oder diese Wünsche nach mehr, wenn wir nur auf das starren, nur auf Zahlenziele, dann wechseln sich Frust und Freude in der Regel ab, weil wir vielleicht nächsten Sonntag hier sitzen und wir sind 10 Leute weniger. Und dann stehen wir vielleicht hier und denken, oh, schade. Oder so, ne? Also Ziele, Visionen, Wünsche können motivieren. Aber meistens hält die Motivation nicht lange, weil sich Ergebnisse von unseren Wünschen, Zielen und Träumen oftmals gar nicht einstellen. Das ist übrigens das Gleiche, was häufig passiert mit Neujahrsvorsätzen oder so. Und die Frage ist, wenn wir das machen, wenn wir uns so auf Zahlen orientieren oder auf Zahlen fixieren, was läuft dann falsch? Oder anders gefragt, was lief eigentlich richtig in der Apostelgeschichte 2? Das, was du uns eben vorgelesen hast. In dem Fall vom Basketballteam, da liegt der Fehler darin, dass dieses Team, wenn das nur auf Ergebnisse starrt, wenn sie sagen, wir wollen Meister werden, aber wir gucken immer nur auf die Anzeigentafel, dann leben sie die Kultur nicht, die ein Team leben muss, um überhaupt Meister zu werden. Nämlich eine verschworene Gemeinschaft zu sein, in der jeder jeden anfeuert, in der man dem Trainer vertraut, in dem man Kondition, indem man Taktik, indem man ganz, ganz viele Dinge verinnerlicht und trainiert und die versucht zu leben und immer besser zu werden und dann rausgeht und einfach spielt, anstatt vorher schon fixiert zu sein auf, am Ende müssen die und die Zahlen da stehen. Nee, man lebt eine gewisse Kultur und wenn man diese Kultur lebt, passiert das automatisch. Am Ende sind die Meister, die diese Kultur am ehesten und am intensivsten leben. Und auch wenn dieses Beispiel hinkt, das trifft auch zu für Gemeinde Jesu. Und das ist ein ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich heute Morgen einfach auch versuchen möchte zu vermitteln. So wie diese Basketballmannschaft Basketball leben muss, um am Ende Meister zu werden, so lebten die ersten Christen Reich Gottes Kultur. Und das hatte Auswirkungen, weil sie diese Kultur gelebt haben. Diese Kultur, die ihnen Jesus beigebracht hat, ohne ihnen jemals irgendwelche Zahlenziele zu setzen, hat Jesus nie gemacht. Er hat diese Reichsgotteskultur gepredigt und hat gesagt, lebt das. Und es ist meine feste Überzeugung, dass eine gesunde, eine geistlich pulsierende, eine lebendige, eine aktive Gemeinde nur dann wirklich nachhaltig Wirkung entfalten kann. Wirkung im eigenen geistlichen Leben und wir im Leben von uns anderen. Wirkung im Leben der Menschen, die irgendwo da draußen sind. Wirkung im Sinne von echter, authentischer, leidenschaftlicher Anbetung und Verherrlichung Gottes. Wenn sie auf dem Fundament dieser einheitsstiftenden Kultur lebt, die uns die Apostelgeschichte 2 vor Augen führt. Ich weiß nicht, ob ihr meinem komplizierten Gedankengang vielleicht folgen könnt, aber ich glaube, das ist das Geheimnis. Ich glaube, das ist das Geheimnis, warum Gemeinde damals gewachsen ist. Nicht, weil die Zahlenziele hatten, auch wenn die Bibel Zahlen berichtet, aber das war nicht das Ziel, sondern sie lebten diese Reich-Gottes-Kultur. Und ich gehe da gleich noch ein bisschen drauf ein. Was ist Kultur? Ich habe das ja studiert, das wäre nochmal ein schönes anderes Thema, aber Kultur, da gibt es viele Definitionen, aber eine sinnvolle Definition ist, Kultur, das sind die Regeln, auf die sich Menschen verständigt haben, um das Leben, das sie miteinander teilen, in einer friedlichen und effektiven Art und Weise zu leben. Das ist Kultur. Und jedes Land, jede Region, viele Länder dieser Welt haben so ihre Regeln und ihre Kulturen, die das zusammenregeln, Zusammenleben regeln. Und Gemeinde hat das auch. Nur dass im Fall von Gemeinde die Regeln für das, was Kultur ist, die Reich Gottes Werte sind, die Jesus Christus gelegt und gepredigt hat. Das ist unsere Kultur. Wenn wir die leben, leben wir Reich Gottes Kultur. Das macht die Bibel ganz, ganz deutlich, ohne von Kultur zu sprechen, aber sie spricht dann von den Bürgern des Reiches und von den Dingen, die Gemeinde tut. Wenn wir Philipper 2 lesen, seid gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Oder wenn wir Texte lesen, ermahnt einander mit Psalmen und Lobgesängen. Oder wenn ihr zusammenkommt, ein jeder hat dieses Lied, den Gedanken, die Prophetie. Also wo diese Kultur beschrieben wird, die hier in Apostelgeschichte 2 ihren Anfang genommen hat. Das ist das Ideal. Das ist das Baby, das damals geboren wurde, weil Jesus wollte, dass es geboren wird. Das ist der Maßstab. Alles andere kann helfen, aber das ist der Maßstab und das ist das, für das wir eigentlich leben sollen. Und das ist, das glaube ich auch, was uns als Gemeinden, nicht nur hier in Forthausen, weiterbringt, was eigentlich dafür sorgen würde, dass Gemeinden ganz automatisch wachsen. Automatisch. Nicht, weil wir uns konzentrieren auf irgendwelche Wachstumsziele im Sinne von, wir wollen nächstes Jahr 10 Familien hier haben, von denen jede Familie mindestens 3 Kinder hat. Das kann man erträumen, damit kann man sich vielleicht motivieren, aber das wird mehr Frust verursachen als Freude. Was ist die Tragkraft? Was ist das Herz dieser einheitsstiftenden Kultur? Und jetzt geht's drum, zuzuhören und das zu verinnerlichen. Apostelgeschichte 2 lehrt uns das. Und der Martin hat das gut gesagt. Er hat gesagt, das, was da steht, dem ging voraus, dass ein Mann, da haben wir am Freitag im Hauskreis drüber gesprochen, ein Mann wie Petrus, der etliche Tage vorher am Lagerfeuer noch dreimal geleugnet hat, dass er Jesus kennt, dass der da vorne steht, dass der das Evangelium predigt, übrigens ganz anders, als wir denken, dass man Evangelium predigt, und die Leute einlädt, diesem König, immer da, wo Messias steht, bedeutet das ja nichts anderes als König Jesus, diesem König Jesus und diesem Reich, sich diesem König und diesem Reich anzuschließen. Das deutlich zu machen, indem man sich taufen lässt und damit sagt, ich bin jetzt Teil dieser Mannschaft. Und dann steht hier also Buße. Ich habe da vor 2 Jahren mal drüber gepredigt, dass für die nochmal vertiefen wollen, guckt nochmal ab September 21 auf der Internetseite und hört euch die Predigten vielleicht nochmal an. Aber gestartet ist das Ganze mit Buße. Mit der Einsicht, wir sind verkehrt unterwegs. Die haben das gehört, was Petrus gesagt hat, und dann ging es ihnen durchs Herz. Und dann haben sie angefangen, das Leben zu leben, das Reichsgottesleben ist. Viele nahmen die Botschaft an, Vers 41, die Petrus ihnen verkündete, ließen sich taufen, also taten Buße, und durch das Wirken Gottes wuchs die Gemeinde an diesem Tag um 3000 Leute. Die Information ist wichtig, weil die Apostelgeschichte an 6 verschiedenen Stellen immer wieder zeigt, wie Gemeinde wächst. Weil Wachstum, das ist, was Gott will. Aber ohne hinzugehen und uns Ziele zu geben im Sinne von so und so viel müssen das sein. Sondern Wachstum ist etwas Organisches, das die automatische Folge ist von einer gelebten Reich Gottes Kultur. Und wie sah die aus? Was war das Herz dieser einheitsstiftenden Kultur? Es ist eine gesunde Mischung. Stellen wir uns vor, es ist wie ein Fundament. Und das Fundament, das gegossen wird, das muss am Ende ein Zement oder ein Beton sein, der aus einer ordentlichen Mischung zusammengestellt wird und was dann hält. Da kommt dann noch Eisen rein und so weiter und so fort. Was ist das Fundament, das Gott gelegt hat hier? Neben Christus natürlich. Apostelgeschichte 2,42 spricht davon, was das Leben der Christen prägte, war die Lehre der Apostel, in der sie unterwiesen wurden, das Zusammenhalten in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle die, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften Grundstücke, Besitz und so weiter und so fort. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich hin und her in den Häusern, um miteinander zu essen, das Mahl zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag errettete der Herr weitere Menschen, sodass Gemeinde wuchs und immer größer wurde. Am Anfang steht Wachstum, am Ende steht Wachstum. Die ausgewogene christliche Lehre, die demütig auch anerkennt, dass Erkenntnis Stückwerk ist. Das musste ich lernen, als jemand, der immer dachte, dass er weiß, wie der Hase hoppelt. Erkenntnis ist Stückwerk. Und Erkenntnis bleibt auch Stückwerk. Das Definieren von falsch und richtig ist nicht das Ziel. Die Lehre der Apostel, das war ganz viel von dem, Petrus, erzähl doch mal, wie war denn das vor 6 Wochen, als du Jesus verleugnet hast? Und dann hat Petrus vielleicht erzählt, ich habe geheult. Ich habe bitterlich geweint. Und dann hat er sein Leben ganz ehrlich und offen geteilt. Da ging es nicht in erster Linie um Theologie und Apologetik und was weiß ich, sondern es ging um das, was habe ich mit Jesus erlebt? Was habe ich von Jesus gelernt? Und die werden viel erzählt haben, natürlich von dem, was Jesus ihnen beigebracht hat. Aber die werden viel auch geredet haben über das, was dieser Jesus, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und was sagt Jesus, als er mit dem Vater spricht? Der Wille Gottes ist, dass sie, du und ich, den Vater und seinen Sohn erkennen. Darum geht's. Es geht nicht darum, ob wir Calvinisten, Arminianisten sind, ob wir die richtige Schau von der Zukunft haben. Es geht darum, dass wir den Vater und den Sohn erkennen. Das Zweite, was diese Gemeinde ausgemacht hat am Anfang, ist diese beständige und, wie wir lesen können, häufige Gemeinschaft. Die kamen andauernd zusammen, täglich, weil sie wussten, dass dieses Zusammenkommen, dass es ihnen helfen wird, den Vater und den Sohn zu erkennen, mehr und mehr zu wachsen, zu Korrektur zu bekommen, den anderen aber auch zu helfen, zu wachsen. Und man hat sich gefördert, man hat sich ausgetauscht mit Sicherheit über das, was Gott getan hat und an uns getan hat. Und das macht Gemeinde aus. Das machte Gemeinde mal aus. Das war Urgemeinde. Die beinhaltete eine lebendige und eine christuszentrierte Spiritualität. Das Wort an sich ist neutral. Es ging um Sinn- und kraftspendende Elemente und Angewohnheiten, die dafür gesorgt haben, dass man mit Jesus weiterkam, dass man wuchs innerlich, dass das Leben verändert wurde. Und dieses veränderte Leben hat dazu geführt, dass Menschen aufmerksam wurden auf Jesus. Und als man das Mahl gefeiert hat, da hat man zusammen gegessen. Da hat man nicht ein 16-Stück von einem Toastbrot genommen und Abendmahl gefeiert, so wie das Tradition geworden ist im Laufe der Kirchengeschichte, sondern man hat zusammen gegessen, so wie wir das gemacht haben letztes Jahr, als wir Gründonnerstag zusammen waren. Und dann hat man das Mahl gefeiert und hat sich erinnert an das, was Jesus getan hat. Jetzt brauche ich das Wasser, Steffi. 27 Minuten, ich bin noch unter 30. Und es ist mir wichtig, es ist Jesus, glaube ich, wichtig, dass wir das verstehen, dass das etwas anderes war, als das, was wir heute leben. Weil wir im Grunde genommen auch letztlich ein Stück weit Opfer der Entwicklung sind, wie sich Kirche entwickelt hat über die Jahrhunderte oder zwei Jahrtausende. Aber auch, weil wir heute reich und satt und unheimlich bequem geworden sind. Und last but not least bezog diese Kultur aus Apostelgeschichte 2, diese Reichsgotteskultur, ihre Kraft und ich glaube auch vieles von Auswirkung aus der Tatsache, dass das Gebet die Hauptrolle spielte. Dass man sich traf und dass man intensiv betete, und ich meine, sage das jetzt mit allem Respekt, nicht nur für die Kranken und Alten. Das ist wichtig, aber zum Beten gehören andere Dinge. Und wir haben da lange drüber gepredigt und ich habe meine erste Predigt gehalten zum Thema Gebet und habe euch erzählt davon, Apostelgeschichte 4, dass die Jünger auftragsgemäß beteten. Dass die beteten um Dinge, die die Gemeinde, die die Geschwister zum Wachsen brachten. Und das fehlte uns. Ich finde das cool, dass wir mit ein paar Leuten da unten sitzen. Aber ich fände das viel, viel cooler, wenn wir verstehen würden, dass alles das, was ich gerade sage, und das ist ja Wort Gottes, dass das, wenn wir das leben, eine Dynamik entfaltet und eine Kultur entwickelt, von der ich glaube, dass sie Gemeinde mehr zum Wachsen bringt als alle Visionen und alle Ziele und alles, was man so noch tun kann. Und vor allen Dingen eben die Power und die Wirkung, die aus dem häufigen und intensiven gemeinschaftlichen Gebet entsteht. Ja, wir beten alle zu Hause, mehr oder weniger. Aber Gemeinde betet intensiv zusammen. Und eine derart ausgeprägte, einheitsstiftende Kultur, die hat zu Wachstum geführt. Davon bin ich fest überzeugt. Und sie lässt sich nur dann intensiv und auch erfüllend leben und auch nur dann erleben, wenn man sich dabei überwiegend in die Augen schaut und nicht in Reihen sitzt. Das Sitzen in Reihen war eine der schlimmsten Erfindungen der Kirchengeschichte. Das war nicht das Original. Wenn man sich überwiegend gegenseitig in die Augen schauen und zuhören kann, wenn der andere erzählt, anstatt daran festzuhalten, in Reihen zu sitzen, um Monologen zu lauschen, wie meinem. Der integriert es in eine Art Unterhaltungsprogramm mit Musik, Moderation und allem drum und dran. Natürlich gab es auch Predigt. Und ich sage nicht, dass Predigt falsch ist, vor allen Dingen nicht, wenn diese Predigt heute Morgen wirklich etwas bewirkt. Und ich habe 3 Jahre sehr intensiv und sehr leidenschaftlich gepredigt. Es ist kein Unterhaltungsprogramm, wenn man Monologe hört. Das ist das Gegenteil von Unterhaltung. Und ich habe euch nichts Neues unter der Sonne gepredigt. Jetzt bin ich über 30 Minuten. Sondern ich habe schon viel zu diesem Thema gepredigt, viel gepredigt zum Thema das Leben teilen. Wie gesagt, guckt mal nach unter September 21. Das waren, glaube ich, 5 oder 6 Predigten. Und das ist die Gemeinde, die ich mir wünsche. Und ich bin nicht der Typ Pastor, der einfach nur hingeht und eine Gemeinde irgendwie am Leben erhält. Das funktioniert nicht mehr lange. Sondern ich bin jemand, der glaubt, dass ich was entwickeln muss. Und der auch glaubt, dass das eine Frage ist, die von unserer Entscheidung abhängt als Einzelne. Was wollen wir als Gemeinde sein? Und damit will ich nicht Druck machen. Vielleicht will ich ein bisschen Druck machen, weil der Druck auch nötig ist, damit wir uns mal entscheiden, in welche Richtung wir gehen und in welche Richtung wir leben wollen. Und wir haben eine tolle Vision. Und diese tolle Vision, die wir haben als Gemeinde, ist ein schönes Ziel, das so gut ist und so biblisch, dass wir da ein Leben lang dran arbeiten können. Aber um diese Vision zu leben, die wir haben, brauchen wir kein Zählen von Anwesenden. Wir brauchen auch nicht notwendigerweise ein wahnsinnig tolles Programm, sondern wir brauchen die Bereitschaft ausnahmslos aller, die sagen, dass das hier ihre Gemeinde ist. Dass sie diese Gemeinde lieben, dieses System, nämlich diese Kultur, leben zu wollen. Das braucht's. Und da spielt das Alter keine Rolle. Ich glaube, dass wir auch Wege finden können, dass ihr als Senioren unter der Woche mal zusammensitzt und euch in die Augen gucken könnt und euch erzählt, was Gott getan hat, wofür ihr gebetet habt. Und ich glaube, dass ihr zum Beispiel gerade dann auch Zeiten nehmen könnt, in denen ihr intensiv betet für so Weicheier wie mich. Oder für Familien oder für Ehen. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir entweder anfangen, diese Kultur voll und ganz und hingegeben zu leben, oder wir werden nicht weiterkommen. Das ist meine Überzeugung. Und Kultur zu leben, Reich Gottes Kultur zu leben und das zu praktizieren, sich öfter in den Kreis zu setzen und Gottesdienst-Events nicht überzubewerten, das kann man. Das bisschen mehr Aufwand an Zeit, das kann jeder. Und ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Und ich brauche das persönlich auch, damit ich selber geistlich überlebe. Amen.